Wie die Schweizer Garde machen wir auch die Helebarden. Das sind auch die Gardisten, die sogenannten Helebardiere. Also wenn man mal im Vatikan ist und man sieht es bei den Schrankenposten stehen, da haben sie die Helebarde alle neben sich. Also es war sogar der Kommandant bei uns da in der Schmiede und hat sich das angeschaut, ob wir das eh wirklich alles bei Handarbeit machen und nicht irgendwie maschinell und sonstiges. Der Harnisch ist eigentlich die Bezeichnung für die mittelalterliche Rüstung aus Eisen. Also man muss auch sagen, es war im Mittelalter und so weiter das für die Schmiede der höchst angesehene Beruf, war der Plattnerberuf eben, Harnischmacher.
Militär aktuell, der Podcast zu Militär und Sicherheit.
Die Schweizer Garde im Vatikan trägt zu besonderen Anlässen Rüstungen aus Stahl, dazu Schwerter, Helme und Hellebarden. Diese handwerklichen Gusto-Stücke kommen ausgerechnet aus Österreich. Wir besuchen in dieser Podcast-Folge den Schmied der Schweizer Garde, Johann Schmidberger, im oberösterreichischen Molln. Er führt den Betrieb mit seinem Bruder Georg. Mein Name ist Stefan Tesch und neben mir läuft schon der Schmiedehammer. Los geht's!
Das ist eben auf Schmiedetemperatur. Jetzt geht er zum Federhammer und schmiedet das kurz einmal grob vorgeschmieden.
Schmiedehammer ist ein sehr kultiges Gerät von der Firma Andritz.
Ja, genau, also eben ein Federhammer und mit dem schmiedet man mal das grob vor sozusagen. Und jetzt ist eben am Anbuster macht die Feinarbeit in Hand, also mit der Hand. Eben das Material kirschrot ist. Und das ist jetzt die unterste Temperatur von der Schmiedetemperatur. Jetzt sind wir auf ca. 900 Grad.
Bei Kirschrot darf man dann nicht mehr draufhauen, sondern wieder...
Genau, tut man es eigentlich wieder erhitzen, genau.
Nochmal zu dem Schmiedehammer. Wie alt ist der? Er schaut sehr alt aus.
Wie alt ist der? Ich schätze mal so um die 80 Jahre. Der ist aber eben schon elektrisch betrieben. Und schon mit einem Kupplungsmechanismus. Und früher hat man ja die Schwanzhämmer und so weiter, haben wir früher mit Wasserkraft betrieben. Also und das waren halt nachher schon die nächste Generation sozusagen.
Ja, wenn sie eben keine Harnische und keine Schwerter und keine Hellebarden macht, dann macht sie vom Gitter bis zum...
Genau, eigentlich vom Fenstergitter über Grabkreuze, Einfahrtstore, also alles was eigentlich mit traditionellen Schmiede, mit Schmiedearbeiten zu tun hat. Restaurationen natürlich auch. Der Georg ist zum Beispiel Spezialist für Truhen und Schlösser und am Sektor restaurieren. Und ja, also alles, was eigentlich wirklich, wir arbeiten eben mit modernen Sachen, also nicht Nierroster oder Glas oder so Geschichten. Also alles, was eigentlich, sagt man, mit schwarzem Material zu tun hat. Ja, genau. Das ist jetzt die Schmiedeesse. Der Georg arbeitet jetzt da eben gerade. Wir arbeiten noch mit Steinkohle, da bringen wir gute 2000 Grad Temperatur zusammen. Da wird jetzt natürlich das Metall erhitzt bis auf gut 1300 Grad. Weil zwischen 900 und 1300 Grad in etwa ist die Schmiedetemperatur. Und eben wie gesagt, ist man rund auf die 900 Grad, da muss man es wieder hitzen. Weil sonst wird das natürlich zu festes Material, es ist nicht mehr verformbar. Und wie gesagt, wir arbeiten traditionell mit Steinkohle noch. Das heißt, wir haben einfach nur ein Gebläse, mit dem regulieren wir die Luftzufuhr. Und durch das regulierst du auch die Temperatur, sage ich mal, was drinnen zusammenbringst.
Da wird jetzt kein Gas mehr zugeführt?
Nein, genau, wir arbeiten nur mit Steinkohle.
Da haben wir den Rohling jetzt.
Das ist der Rohling, genau. Das ist ein bestimmten Format dort. Kommt davon, wie breit das die Klinge werden muss. Also da gibt es natürlich verschiedene Dimensionen. Und der Flachstahl ist eigentlich das Ausgangsmaterial.
Schaut aus wie eine große Feile, nur ohne Rillen.
Ja, genau, so ungefähr.
Und den gehen wir schmieden.
Genau. Zuerst schmieden wir hinten die Angel aus, wo nachher der Griff drauf sitzt.
Die Angel ist das Dünne.
Die Angel ist das Dünne, genau, die ist aber konisch. Also das heißt, sie ist zur Klinge hin verlauft und wird so wie breiter. Das ist, wenn nachher der Griff eben draufkommt, damit sich der nicht verdrehen kann und wie auf einem Keil drauf sitzt sozusagen. Weil das ist oft bei so Dekoschwerter, da wird hinten einfach ein Rundstange oder was angeschmissen. Und wenn man eigentlich ein bisschen probiert, lässt sich der Griff schon drehen. Und das sollte natürlich nicht sein.
Also es würde im Gefecht nicht funktionieren?
Nein, das würde nicht funktionieren. Das würde nicht lang gut gehen. Nein.
Wir haben da jetzt ein Schwert vor uns. Das
genau.
Ist ungefähr einen Meter lang, ein bisschen mehr.
Genau, das ist eben ein typisches Einhandschwert sozusagen. Das ist eine circa Klingenlänge zwischen 85 und 90 cm in etwa. Da sehen wir eben schon, wie sie fertig geschliffen ist und alles dran und dran poliert ist. Dann haben wir da eben, der nächste Bauteil ist eben die Barrierstange, die was draufgeschoben wird. In der Barrierstange selber wird die Klinge eingesetzt sozusagen, eine Stabilisation. Dann haben wir hinten den Griff, in dem Fall Eschenholz wird da genommen und dann mit Leder umwickelt. Da ist eine Lederwickelung drüber.
Also die Parierstange ist, dass die Hand nicht
abschlagen wird. Genau, das ist der Handschutz sozusagen. Dann eben der Griff. Da haben wir normalerweise bei einem Schwert eine Standardlänge von ca. 13 cm. Und da hinten eben der Abschluss ist da der Knauf. Genau. Und mit dem eben hat man das Gegengewicht, weil sonst wäre die Klinge ja so kopflastig sozusagen.
Und testest du die Schwerter, dass die gut in der Hand liegen? Wie macht
ja,
man das?
Ja, vor allem ja. Das heißt, wir testen selber eben auch, wo der Schwerpunkt liegt. Man sieht es da, da
wo der Kipppunkt ist. Den Finger auf der Klinge,
genau.
10 cm
vor gute der 10 cm vor der Berührstange ist jetzt ungefähr austariert. Das ist eigentlich ideal.
Darf ich mal greifen, wie scharf ist das?
Das ist nicht scharf geschliffen. Also werden normalerweise auch nicht scharf geschliffen, weil gerade für Schaukampfzwecke oder sonstiges ist es einfach auch zu gefährlich. Und wie in gewisse Länder, zum Beispiel in Deutschland, wenn man auf den Mittelaltermarkt geht, darf es ja gar nicht scharf geschliffen sein. Also wir haben gewisse Kunden, die was das speziell angefordert haben, aber rein für Schnitttests. Also die machen dann Schnitttests damit. Also sie schlagen irgendwelche Bambusmatten auseinander oder Plastikflaschen oder sonstiges. Aber sonst normal werden sie nicht wirklich scharf geschliffen. Außer es ist wirklich ein spezieller Kundenwunsch.
Und weil du sagst Kunden, wer kauft denn bei euch Schwerter?
Ja, wir haben schon sehr viele Sammler, sage ich mal. Das sind eigentlich Private, die was, wo du halt Originale auch gar nicht kriegst oder nicht leistbar sind, sage ich mal. Dann natürlich Mittelalter-Fans, weil die Mittelaltermärkte gibt es ja nach wie vor. Es ist zwar weniger geworden in den letzten Jahren, muss man sagen, aber es gibt trotzdem noch viele Vereine. Und ja, im Großen und Ganzen aber auch viel zum Beispiel für zum Beispiel Schauspielhäuser, also Opernhäuser und so weiter, weil die sind ja wirklich live. Nicht so wie im Fernsehen, sage ich mal, wo man einen Ton dazu spielt oder sonstiges. Die müssen ja wirklich ja, Schwert kämpfen können auf der Bühne und das muss auch akustisch nachher alles passen. Also das sind auch zum Beispiel gute Kundschaften von uns.
Da wird
also,
man hören, wenn es ein Plastikschwert
ja, ist. Ja, das wäre ein wenig komisch, genau. Stimmt. Ja, genau.
Und die Kunden kommen mit konkreten Wünschen und sagen, ich brauche Schwerter in der und der Optik oder die sagen, wir brauchen das aus der Epoche? Oder?
Ja, genau. Meistens ist es schon so, dass sie gewisse Vorstellungen vom Jahrhundert haben. Und da musst du natürlich auch nicht halten. Es gibt schon natürlich eine, was selbst entwerfen, die was halt eine, ich sage mal, ein wenig fantasiemäßig. Und gibt es genauso. Natürlich auch viele Fragen, so wenn Replikate von Fernsehsachen an. Was halt auch immer natürlich schwierig ist dann, weil, wie gesagt, Fernsehen hat man jetzt nicht unbedingt echte Sachen. Und ja, nein, in alle Richtungen, muss man sagen, ja.
Wie lange dauert es, bis so ein Schwert geschmiedet ist?
Bei einem ganz einfachen Schwert, bis fertig ist, kannst du so 8 bis 10 Arbeitsstunden rechnen. Ja, aber natürlich noch oben hin, sage ich mal, fast keine Grenzen, weil es kommt auf die Ausführung drauf an.
Ich schaue jetzt ein bisschen auf das Material, das hinten ist Leder am Griff, schaut eigentlich genau auch aus, fast wie Metall. Mhm. Was ist das für ein Stahl?
Die Klingen sind geschmiedet aus Federstahl, werden auch gehärtet und überprüft. Also genau die gewissen Härtegrade, eben damit beim Schaukampf oder so, dass die Klinge nicht verbiegt oder aber auch nicht anreißt. Weil gefährlich ist natürlich das Anreißen von einer Klinge, weil wenn nachher da die halbe Klingenwehen entgegenfliegt und ja, das war einfach zu gefährlich. Und das machen wir ja nicht selber, das lassen wir machen. Bei einer Spezialfirma, einer Härterei, und die Klängen werden nachher wirklich überprüft und da wissen wir so, sind wir auf der sicheren Seite und ja, muss so sein.
Das heißt, das ist so eine Gratwanderung zwischen Flexibilität und Steifigkeit.
Ja, genau, genau. Man muss einfach da den Mittelweg finden sozusagen und das ist aber nur ganz ein kleiner Toleranzbereich bis zu weich oder zu hart.
So, da kommt jetzt eine helle Bade. Für alle, die eine helle Barde jetzt nicht kennen, wie kann man das mit dem beschreiben, der es noch nicht gesehen hat?
Eine helle Barde ist eigentlich eine Stangenwaffe, die was eigentlich hauptsächlich gegen Kavallerie, gegen die Reiterei eingesetzt worden ist. Das heißt, man hat einen sogenannten Reishaken und hinten ist Blatt und vorne in Spitz raus. Das heißt, mit dem Blatt unten hat man bei dem Pferd die Sehnen durchgeschlagen, dass es niedergeht. Mit dem Reishaken hat man einen Reiter runtergezogen vom Pferd und mit dem Spitz hat man eliminiert.
Das ist ein ca. 2 Meter langer Holzstiel, genau, mit Spitz drauf. Schaut ein bisschen aus wie eine Mischung zwischen Speer und Bootshaken. Das wird es jetzt wahrscheinlich nicht so gern hören, aber.
Ja, na, kann man eigentlich so ähnlich beschreiben. Ja, genau. Das ist immer ca. 2 Meter langer Stiel jetzt. Das ist ein Eschenstiel, weil die Esche ist extrem biegsam und flexibel. Also unter die Harthölzer sagt man, das ist eigentlich der Federstahl unter dem Holz. Also eine Buche wäre die, zu leicht brechen. Und jetzt Faserholz ist natürlich viel zu gefährlich wegen Schiefeinziehung oder sonstiges. Und Esche ist eben auch bei den Werkzeugen, man hat auch bei den Werkzeugstielen, ist immer Eschenholz, weil das ist einfach extrem belastbar.
Und die Kunden dafür sind auch Mittelalter-Enthusiasten?
Ja, genau. Auch, wie gesagt, großteils Sammler eben. Und die Schweizer Garde zum Beispiel. Für die Schweizer Garde macht man auch die Hellebarden. Das sind auch die Gardisten, die sogenannten Hellebardiere. Also wenn man mal im Vatikan ist und man sieht es bei den Schrankenposten stehen, da haben sie die Hellebarde alle neben sich.
Und die kommt hier aus Mollen?
Ja, genau, die kommen alle hier aus Mollen.
Und von sonst nirgends?
Nein, die machen nur mir.
Wie kommt man zu einem Kunden wie die Schweizer Garde?
Das war eigentlich, muss man ehrlich sagen, keine Werbegeschichte oder so, sondern es war einfach eine Empfehlung. Und zwar war der Papst Benedikt 2006 auf Wallfahrtsbesuch in Mariazell und die Landesregierung von der Steiermark hat sich überlegt, was könnte man ihm schenken. Und es gibt ja das Landeszeughaus in Graz, das ist eine von den größten noch bestehenden Rüstkammern Europas. Und da hat sich nachher die Regierung überlegt, wir schenken dem Papst, dass die originalen Harnische, die Rüstungen, von der Garde restauriert werden, weil die sind nach 400 Jahren Gebrauch natürlich dementsprechend, sage ich mal, beansprucht worden. Und die Riemen sind abgerissen, das Material ist einfach schon beleidigt, sage ich mal, nach so vielen Jahren. Und die Grazer Spezialisten vom Zeughaus haben dann gesagt, ja, wir restaurieren sie euch schon, aber bitte die Kerne in einem Museum. Die sind museal, lasst euch neue machen, weil irgendwann kann man es nicht mehr restaurieren und der Wert ist weg. Und dann haben sie in Rom gefragt, ja, wer kann sowas heutzutage noch machen? Das braucht ja kein Mensch mehr, wer braucht eine Rüstung? Ne? Und wir haben eigentlich über den Vater damals schon immer einen guten Kontakt gehabt nach Graz. Und wenn wir für eine Kundschaft Replikaten gefertigt haben, sind wir einfach nach Graz gefahren, haben ein Original rausgenommen, haben das vermessen, haben Schablonen angenommen und haben ein Replikat hergestellt. Und durch das haben die unsere, sage ich mal, Arbeit kennt und waren eigentlich nachher so begeistert von dem Ganzen, dass es nachher einfach zu einem Folgeauftrag gekommen ist, zu einem größeren Projekt eben.
Das heißt, der Papst ist schuld, ich habe gleich direkt mit dem Chef gesprochen.
Nein, mit dem Papst selber eigentlich nicht. Nein, der hat mit dem eigentlich nichts da, aber der Kommandant natürlich von der Schweizer Garde war da der Entscheidungsträger.
Die Schweizer Garde kauft ja bei euch nicht nur Hellebarden, sondern ihr macht auch die Harnische.
Genau, wir haben auch die Harnische gemacht, also das war ein Projekt auf 10 Jahre sozusagen. Und wir haben, also ja, nein, auf 8 Jahre, Entschuldigung, wir haben insgesamt 80 Stück gemacht, also 10 Stück im Jahr, damit wir nicht nur für sie arbeiten, also wir auch für die anderen Kunden Zeit haben. Jetzt haben wir, wie gesagt, 10 Stück im Jahr geliefert auf 8 Jahre und jetzt halt, wenn sie Sondergrößen noch brauchen, dann kommen immer wieder noch ein paar dazu.
Für alle, die jetzt nicht wissen, ein Harnisch ist eine Oberkörperrüstung.
Der Harnisch ist eigentlich die Bezeichnung für die mittelalterliche Rüstung aus Eisen. Rüstung ist ein Überbegriff, das heißt, man sagt bei den Japanern, sage ich mal, es ist zwar Leder, aber es ist auch eigentlich eine Rüstung, es ist halt eine Lederrüstung. Und der Harnisch, was ich weiß, ist ja aus dem Französischen und ist eben der Begriff für die mittelalterliche Eisenrüstung.
Ist nicht das Kettenhemd, sondern wirklich
genau,
voll...
Genau, Kettenhemd ist Kettenhemd, genau. Also
Harnisch hat fast keine Bewegung, nur über Gelenke an den Armen, schauen wir uns da noch im Detail.
Naja, ist schon extrem beweglich, glaubt man gar nicht. Also er schränkt die nicht ein, nein. Wenn er passt.
Wie beginnt denn so ein Auftrag mit der Schweizer Garde? Was sagen die, was die brauchen? Wie beratet sie die?
Wie es eigentlich losgegangen ist, sind wir angerufen worden von der Garde, dass wir nach Rom kommen sollen. Sie haben die Hanne Strang vor uns, haben eben das vorgeführt, wie sie Berner genutzt werden. Das heißt, mit dem Exorzieren und so weiter, was für eine Beweglichkeiten das brauchen und was für eine Kommandos das geben müssen können und so weiter, wo es mehr beansprucht werden. Wir haben ein paar kleine Veränderungen gegenüber für die originalen Harnische vorgenommen. Wir haben zum Beispiel die Schütterblätter größer gemacht und so weiter. Und das haben sie uns eben unten vorgeführt. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, war das damals schon so perfektioniert, dass man nicht wirklich was verbessern kann. Also wir haben eigentlich schauen müssen, dass wir wirklich das kopieren, sozusagen. Also wir haben genau dieselben Materialstärken verwendet, wie bei den originalen Harnische. Und im Endeffekt auch die genau dieselben Techniken, wie wir es damals gehabt haben, zum Herstellen. Also es war sogar der Kommandant bei uns da in der Schmiede und hat sich das angeschaut, ob wir das eh wirklich alles bei Handarbeit machen und nicht irgendwie maschinell und sonstiges. Also, aber im Großen und Ganzen muss man sich an das von früher halten, weil das war einfach perfektioniert.
Das ist die Tradition, da kann man jetzt nicht sagen, wir machen ein ganz anderes Modell, weil es irgendwie leichter zu machen gehen wird.
Nein, das würde eigentlich, glaube ich, nicht funktionieren. Weil, wie gesagt, das war einfach von der Beanspruchung her damals für das so, die haben ja auch über Jahrhunderte Erfahrung gesammelt und waren dann irgendwann auf dem Stand, dass das einfach technisch funktioniert und auch, sage ich mal, vom Schutz her so funktioniert. Also die werden wirklich, sage ich mal, im historischen Sinne verwendet bei der Garde. Das ist zu gewissen feierlichen Anlässen, wie zur Vereidigung am 6. Mai. Das ist eh der wichtigste Grund bei der Garde, wo es ein Tragen rein ist. Dann eben zum Beispiel Ostern auch, sieht man es auch im Fernsehen immer am Petersplatz in Formation stehen. Oder Weihnachten werden sie zum Beispiel auch tragen zum Teil. Also es sind für gewisse Anlässe und das ist repräsentativ, sage ich mal. Das hat jetzt nicht jetzt kampftechnisch einen Zweck heutzutage, aber ja.
Aber hätte es einen Zweck? Wird das wirklich vor Beschuss schützen?
Der Brustpanzer, sage ich mal, ist sicher jetzt für so eine Fastfeuerwaffe oder so auf jeden Fall, weil das ist 3 mm stäblich. Also ich glaube, dass du mit einer Fastfeuerwaffe nicht wirklich was anrichten kannst.
Habt ihr schon einen Beschusstest einmal gemacht?
Nein, bei unserer nicht.
Aber kommen die Träger, die Schweizer Gardisten auch manchmal zu euch und schauen sich an, wo das eigentlich herkommt, was sie tragen?
Ja, wir haben öfter eigentlich Besuch aus Rom. Ja, genau. Das sind gerade ehemalige Gardisten und so, die was noch irgendwann einmal im Urlaub sind. Die schauen noch einmal vorbei bei uns oder wir treffen uns eh unten in Rom. Wir haben schon vier Offiziere heinische gemacht, die was nachher da waren, einmal zwischendurch anprobieren, ob alles passt, ob wir was verändern sollen. Und nein, wir haben eigentlich sehr guten Kontakt mit ihnen. Ja.
Und wenn ein Gardist einmal irgendwie dicker wird und sagt, na, fahren wir nach Mollen ein bisschen weitermachen lassen?
Das wird schwierig, aber nach vorne hin ist eh Platz.
Okay, und wenn er schmäler wird, ist auch kein Thema.
Wenn er schmäler wird, ist es wurscht, scheint.
Und wie oft macht man da neue Harnische? Hat da jeder seinen eigenen oder ist das sozusagen was, wo man wechselt?
Nein, das kann man eigentlich sozusagen wie bei uns beim Militär vergleichen. Das ist in der Waffenkammer. Die Sachen werden zur Dienstzeit ausgeben und nach dem Dienst wieder zurückgeben. Genau. Wir haben zwar einige Gardisten schon gehabt, die was sie nachher privat dann anfertigen lassen haben und die was nachher wirklich im Privatbesitz haben. Genau.
Das gibt es bei uns beim Militär auch, dass sich manche Soldaten auch ihre private Ausrüstung kaufen.
Ja, also genau, da rauskaufen dann, wenn sie vorrüsten, oder?
Ja, genau. Da wird jetzt gefeilt.
Ja, der Maximilian feilt da jetzt gerade Verzierungen sozusagen in Kapelleneingerichte für Eisentruhe. Also das Eingericht ist nachher die Schlüsselführung. Da kommt nachher der Schlüssel zum Sperren rein und da macht eben jetzt die Feinarbeiten, das heißt die Kanten schön rausfallen, da haben eben da die Fixierungen und so weiter.
Also alles Handarbeit?
Es ist alles Handarbeit, es wird eigentlich bei uns, muss man sagen, sehr viel noch mit der Feile gemacht. Also die ganzen Feinheiten jetzt, ob es bei den Schlössern ist, bei den Harnischen ist, bei den Schwertern ist, es wird sehr viel in Handarbeit gemacht, ja.
Ist auch eine bewusste Entscheidung, oder?
Es ist zum Teil anders gar nicht möglich zum Herstellen. Also wir haben keine Serienprodukte, wo du sagst, du hast eine Maschine, wo du 1000 Teile machst, wo sich das vielleicht rentieren würde. Da ja, ist die Handarbeit effizienter, sage ich mir, und auch sinnvoller.
Und den Feilroboter gibt es für solche Produkte wahrscheinlich schon, aber ist nicht leistbar. Ne?
Nein, gibt es nicht wirklich. Nein. Ich habe da jetzt einen Brustpanzer in der Hand vom Harnisch eben und jetzt wieder mal grob vorgeschliffen sozusagen.
Der ist schon ein bisschen rostig, aber der ist noch nicht fertig.
Ne? Der ist noch nicht fertig, nein. Wie gesagt, okay, der ist eigentlich einmal grob geschliffen, dann fein und dann aufpoliert.
Das heißt, das ist schmiederau, oder?
Ja, genau. Also man sieht da nur die verzanderte Oberfläche und die gehört einmal runtergeschliffen.
Mit dem geht es jetzt an den Bandschleifer.
Genau.
So, jetzt machen wir Qualitätskontrolle. Also die Hälfte des Panzers glänzt schon.
Ja, genau. Also da ist einmal die Verzahnung sozusagen unten. Das ist jetzt einmal grob geschliffen und dann tun wir immer feiner. Das heißt, das nächste Mal 80er Körner, 120 und so hat man sie auf für nachher bis zum Polieren.
Und du hast gesagt, ein Schwert dauert so 8 bis 10 Arbeitsstunden. Wie ist das bei einem Harnisch?
Für eine, sage ich mal, einfache Ausführung, wie es zum Beispiel für die Garde ist, für die Mannschaft, sind wir ab ca. 100 Stunden. Und bei den Offiziersharnischen haben wir zum Teil bis 350, 400 Stunden gehabt.
Und das Ausgangsprodukt für einen Harnisch ist ein Platten, oder?
Genau, das ist ein Schwarzblech sozusagen, also eine Blechplatte. Natürlich verschiedene Materialstärken, das heißt, der stärkste Teil ist natürlich Brust. Das ist ein 3 mm Stahlblech, der Rücken ist 1,5 mm Stahlblech und die, sage ich mal, die Armteile und alles, was mehr in Bewegung ist und so weiter, bis bei normalen Millimeter. unglaublich.
Und das wird händisch alles gemacht? Oder?
Genau, mit dem, das wird eben alles händisch geschlagen, sozusagen, also in Form geschlagen, also warme, im warmen Zustand. Und dann wird das also kalt gerichtet, sagt man da. Das heißt, nachher geht man am Ambus, riecht das Ganze im kalten Zustand dann auf Maß und so weiter und tut das Ganze auch schlichten. Man hat ja durch das Warmschlagen natürlich lauter Unebenheiten und so weiter drin. Die werden nachher also kalt wieder ausgeschlagen, weil man sonst zu viel Material wegschleifen müsste. Und dann wird das Ganze jetzt dünn. Das heißt, es wird nachher mit tausenden Hammerschlägen im kalten Zustand geschlichtet. Also wenn man nachher in den Enni schaut zum Beispiel, da sieht man die ganzen Hammerschläge da. Du musst wirklich Zentimeter für Zentimeter sozusagen alle auf eine Ebenfläche auflegen und dann wird es vorhin geschlichtet im kalten Zustand.
Unvorstellbar viel Arbeit, ja.
Ja, eigentlich schon.
Aber es sind die Gusto-Stückerln eurer Schmiede, oder?
Ja, kann man schon sagen. Also man muss ja sagen, es war im Mittelalter und so weiter das für die Schmiede der höchst angesehene Beruf, war der Plattnerberuf eben, Tannischmacher.
Ihnen gefällt dieser Podcast? Militär aktuell gibt es auch gedruckt. Das österreichische Militärmagazin erscheint 4-mal pro Jahr und berichtet über sicherheitspolitische Themen, über das österreichische Bundesheer und über die internationale Verteidigungswirtschaft. Laufend Neuigkeiten bekommen Sie über unseren Newsletter Feldpost, auf unseren Social-Media-Kanälen und natürlich auf unserem Online-Portal. Tauchen Sie jetzt ein in unsere Welt unter militäraktuell.at.
Sind wir da im Museum? Da sind vor uns jetzt zwei Harnische, schön verziert.
Genau, wir sehen da eben jetzt ein Offiziersharnisch sozusagen. Das sind Sonderausführungen, weil die haben das Armzeug bis zu die Handgelenke. Das heißt, es wird wirklich auf den Körper auf einen Millimeter angepasst sozusagen, weil er sich sonst nicht bewegen könnte. Weil eben die Gelenke müssen wirklich genau auf Position sein, weil Eisen gibt natürlich nicht nach. Und wie gesagt, die Offiziere ist eben Maßanfertigung, wie man es da sieht, mit Verzierungen. Also da ist zum Beispiel der ganze Brustpanzer nachher mit einer Ornamentik geätzt aus der Renaissance. Das ist die Verzierung am Panzer. Das Ätzen selber ist sozusagen chemische Gravur, sagt man auch. Das heißt, es wird mit Säure gemacht. Es wird der ganze Brustpanzer mit einem speziellen säurebeständigen Lack abdeckt. Dann wird das Ganze, die ganze Ornamentik, das Muster, was man rein haben möchte, wird mit einer Reisnadel sozusagen geritzt, wie ein Bild. Und alles, was nachher blank geritzt ist, frisst die Säure rein. Das heißt, wenn man soweit das fertig hat, kommt es in ein Säurebad. Die Säure frisst sie rein, je nachdem natürlich, wie lange man es drin lässt. Und so tiefer wird die ganze Ätzung. Und dann kommt die Optiklack wieder runter. Dann hat man eben die chemische Gravur sozusagen drin.
Also wir haben da jetzt zwei Harnische nebeneinander. Der mit Unterarmschutz ist für Offiziere.
Genau.
Ja, beweglich an den Ellbogen. Hast du sowas schon mal angehabt?
Ja, wir haben es schon mal natürlich anprobiert selber, ob alles funktioniert in alle Richtungen. Also es ist ja über verschiedene Gelenke sozusagen, wie der Ellbogen, dann beim Oberarm ist zum Beispiel ein Ring drinnen, damit man die Hand also drehen kann, sozusagen, also den Unterarm in alle Richtungen drehen kann. Dann die Schulterteile sind über Riemen und Langlöcher sozusagen, die wird da die Beweglichkeit hergestellt. Das heißt, das kann man
solche Schuppen
alles verschieben, genau, das sind lauter Einzelteile, werden eben, wie gesagt, außen mit langen Löchern gemacht und vernietet und innen noch kommt ein Leder rein. Das ist entweder, also wir haben da Hirschleder und im Mittelalter haben wir Hund oder Hirschleder genommen.
Hund?
Ja. Hund und Hirschleder, ja, weil die haben die Eigenschaft, dass extrem flexibel ist, aber sie nicht ausziehen lässt. Also ich sage einmal, ein Gürtelleder, wie es wir kennen, ein Rennsleder oder ein Schweinsleder, wäre viel zu steif. Also du kannst es nicht zusammenschieben, wie man es da sieht. Und zusammengebaut wird nachher der Harnisch sozusagen eigentlich über Lederriemen. Das heißt, man hat nachher die Möglichkeit, dass man auch, wenn man breitere Schultern hat, kann man über Lederriemen die Schultern weiter rausfahren oder reinfahren sozusagen. Und dasselbe ist bei Brust- und Rückenteil, hat man auch nachher einen Bauchriemen. Das heißt, man kann in der Tiefe, kann man, ist auch verstellbar nachher. Also wenn man einen wenig angenommen hat oder umgekehrt zugenommen hat, kann man ein bisschen variieren. Das Einzige, was du nicht aus kannst, das ist eigentlich die Höhe vom Brustpanzer natürlich und die Breite.
Du hast es schon angehabt. Wie fühlt sich das an? Was kann man damit machen? Wie ist man eingeschränkt?
Man ist eigentlich überhaupt nicht eingeschränkt. Das ist, man kann eigentlich jede Bewegung machen. Man kann sich weiß ich nicht, wie soll ich sagen?
Ins Auto setzen und.
Ins Auto setzen eigentlich, ja, nein, man glaubt es nicht. Also die haben das schon sehr ausgeklügelt, muss man sagen, damals.
Tennis spielen, Hecht fischen.
Ja, genau, geht alles.
Warst du schon fischen mit dem?
Nein, fischen wir noch nicht damit.
Da sieht man auch noch jeweils auf den Harnischen einen Helm. Der Helm ist da besonders schön verziert.
Ja, genau, das ist eben auch von der Garde. Der weiße Helm, sagen sie dazu. Das ist der Morion, die spanische Sturmhaube. Und die wird da dazu, bei so Bargarianten nur zu besonderen Anlässen wird der tragen. Die Verzierung, was man da drauf sieht, ist das Wappen von Papst Julius II. Der hat 1506 die Garde gegründet. Und das ist eben auf die Helme, es wird graviert und getrieben bei den Helmen. Und dann haben wir natürlich noch eine Verzierung oben beim Kamm und hinten die Federhalterung, wo die verschiedenen Straßenfedern reinkommen in verschiedene Farben, damit man den Rang für die Gardisten erkennt. Das heißt, die Feder oben sagt dann, das ist Unteroffizier, Offizier oder Gardist.
Der Dienstgrad in der Feder, auch sehr
genau,
spannend.
Genau, ja, das ist halt wie bei uns mit den Spangen, sagen wir beim Bundesheer, ist halt da über die Feder erkenntlich. Ja, das ist der Kommandant, der Vize.
Ja. Aber du erkennst einen Offizier immer am genau. Gravierten Harnisch.
Genau, eben, weil, wie gesagt, das Armzeug eben bis zum Handgelenk geht. Und bei der Mannschaft, bei den normalen Gardisten, hört es bei den Ellbogen auf. Wir haben zwar schon bei manchen mannschaftsheinischen Auferzierungen reingemacht, aber zum Großteil Heiligenbilder oder gewisse Familienwappen und so weiter, weil die Sachen werden ja über Sponsoren finanziert und da hat man einem Sponsor auch die Möglichkeit gegeben, dass er sich verewigen darf am Harnisch. Und natürlich in Abstimmung mit dem Kommandanten, weil du kannst nicht jetzt ein Firmenlogo aufmachen, was weiß ich, Coca-Cola oder was das, da kann man nicht so gut. Aber gewisse Familienwappen oder Initialen oder Namen haben wir bei den normalen Mannschaftsheinisch schon gemacht.
Das heißt, das kauft die Schweizer Garde nicht aus der eigenen Kasse, sondern es wird immer ein Finanzier gesucht.
Genau, das ist, wie gesagt, da gibt es einen Stiftungsrat von der Schweizer Garde und die suchen Sponsoren, sind auch wirklich weltweit Sponsoren oder Gönner, sage ich mal, von der Garde, die was unterstützen. Und über die wird das finanziert.
Und das sind Adelshäuser oder was kann ich mir da vorstellen?
Nein, das ist ganz verschieden. Das ist, wir haben zum Beispiel auch Harnische gemacht, da haben, sage ich jetzt einmal, ein paar Ex-Gardisten, die haben zusammengezahlt. Da sind noch gerne Namen drauf gekommen. Das ist ganz verschieden. Also das ist vom Arbeiter bis, sage ich mal, zum Anwalt bis zum Großindustriellen, das ist ganz verschieden.
Wenn ich jetzt sage, ich hätte auch gerne so einen Harnisch und so einen Helm, was kostet das ungefähr und wie lange dauert es, bis ich ihn bekomme?
Sag einmal, Harnisch ist nicht so ein Problem. Einen Helm darf ich da eh ohne Genehmigung nicht machen. Aber
das muss der Kommandant der Schweizer Garde genehmigen.
Genau, muss der Kommandant genehmigen. Aber es ist jetzt beim normalen Mannschaftsharnisch geht es los so in etwa zwischen 7.000 und 8.000 Euro. Und bei Offiziersharnische kann ich es ehrlich gesagt gar nicht sagen, es kommt auf die Verzierung und Ausführung drauf an, weil die werden nachher zum Großteil vergoldet und mit Samt belegt, also die ganzen Ränder alles mit Samtumrandung und so weiter. Und ich sage einmal, ja, man kriegt ein kleines Auto sicher drum.
Also alle, die einen Helm wollen, müssen zuerst den Kommandant der Schweizer Garde genau. um Genehmigung bitten. Der wird das wahrscheinlich nicht sehr freigebig machen, nehme ich an.
Nein, es waren bis jetzt schon ein paar Ausnahmen. Wie gesagt, einen Helm habe ich in einem Museum in Schweiz gemacht. Dann eins in einem Schloss nach Frankreich. Aber das sind halt, wie gesagt, spezielle Ausnahmen dann auch.
Wenn man jetzt da in die Vitrine schaut, sieht man ganz alte Speerspitzen, da steht keltische Spitzen, Römer.
Das sind Pfeilspitzen, genau. Das sind eben keltische Spitzen, römische Pfeilspitzen und da drüben haben wir noch ein Assortiment eben aus dem Mittelalter. Die sind aus dem 14. Jahrhundert, die Spitzen von unserer Nachbarburg, also Burg vom Nachbarort, Burg Leonstein. Die ist 1392 ist die belagert und zerstört worden und da hat man eben vor, sage ich mal, 20, 30 Jahren noch immer die Sachen gefunden und sind dort ausgegraben worden eben und ja.
Und auch ein Totenkopf, zwei Totenköpfe sind sogar in der Vitrine. Wollen wir da auch die Geschichte hören, oder?
Ich weiß nicht, die kann ich nicht so genau sagen.
Dann machen wir eine Sonderfolge darüber, ja. Alte Steigbügel, alte Zangen, Hiebmesser, Sporen, alles dabei, was wehtut. Da gibt es jetzt noch eine Fotoecke.
Ja, genau, da haben wir eben Fotos direkt aus dem Vatikan unten, das heißt von einer Waffenkammer. Da sieht man eben die ganzen Harnische, wie sie noch aufgestellt sind unten. Und da sind Fotos auch zum Beispiel vom Innenhof da unten, von der Kaserne von einer, wo auch immer die Vereidigung abgehalten wird. Also das war nachher im Anschluss von der Vereidigung da unten, haben wir nachher da noch gemütlicher Essen gehabt und alles dran und dran, sind wir noch ein wenig beieinander gestanden.
Und du kennst alle Gardisten persönlich?
Ich kenne schon sehr viele persönlich, muss ich sagen, gerade für die Offiziere, die was eben länger unten sind in Rom, weil die normalen Gardisten hören ja normalerweise nach 2 Jahren Dienstzeit auf und gehen wieder in die Schweiz zurück. Einige bleiben ein paar Jahre länger und wie gesagt, die Offiziere natürlich am längsten. Also bis zu 25 Jahre darf der Offizier unten dienen. Was ich weiß, was jetzt die Ausnahme ist, ist der Kommandant, der jetzige, der ist jetzt 30 Jahre unten. Das ist aber das erste Mal, dass so lange, dass der Papst das verlängert hat. Weil verlängern muss der Papst. Also man muss dann aussagen und der Papst genehmigt ist. Und beim Oberst Christoph Graf ist es eben so, dass der jetzt schon 30 Jahre unten ist. Aber wie gesagt, das ist eine Seltenheit.
Muss man zum Rapport zum Papst gehen.
Ja, genau. Ja, wenn es dir nicht genehmigt, dann hast du keine Chance.
Mit geputzten Schuhen. Wenn man jetzt auf die Fotos schaut, schaut ja fast aus wie auf einem Filmset mit dem Federbuschen am Helm und den bunten Hosen. Aber Schweizer Gardisten sind ja eigentlich Spezialkräfte.
Ja, natürlich. Also sie haben alle natürlich Militärdienst machen müssen in der Schweiz und haben jedes Jahr zahlreiche Ausbildungen, Weiterbildungen in der Schweiz mit der Polizei und so weiter, also Nahkampf und so weiter. Also sind eigentlich ständig im Training, muss man sagen.
Die sind ja auch wirklich im Wachdienst, das sind ja keine Schauspieler.
Ja, genau. Es ist auf jeder Auslandsreise, wird der Papst auch begleitet von den Offizieren. Und wenn man es auch zum Beispiel sieht bei den Audienzen am Petersplatz, die was rund ums Papamobil gehen, das sind lauter Gardisten. Natürlich jetzt nicht in der Hainisch, sondern natürlich im Anzug mit Headset und sage ich mal, Pistolen. Die Gardisten eben, die was man unten sieht, das Tourist, sage ich jetzt einmal, bei den Schrankenposten oder so, das ist eigentlich für die Touristen. Also die bewachen natürlich schon die Eingänge, die sind für das da, aber die Gewandung ist ja natürlich zwecks, wie sagt man da, Prestige oder, ja.
Und die haben das Funkgerät unterm Harnisch und die Pistole auch irgendwo?
Nein, beim Harnisch fahren sie den Tragen nicht. Nein. Ja, haben sie Schwert und Hellebarde.
Wenn wir da jetzt weiterschauen, neben den Harnischen ist ein Foto von Placido Domingo. Wie kommt es dazu, dass der da ist?
Wir haben eben sehr viel auch schon gearbeitet für Salzburger Festspiele, Wiener Staatsoper, Bayerische Staatsoper, Berlin. Und da hat mein Vater damals, ich glaube, das war Mitte der 90er Jahre, hat er für Placido Domingo, der hat damals in Otello gespielt, hat er eben einen verzierten Eisenkragen gemacht. Genau.
Und da daneben steht eine Truhe mit einem sehr ausgeklügelten Sperrmechanismus.
Ja, genau. Da haben wir eine Eisentruhe im Stil von der Renaissance. Die hat mein Bruder eben, der Georg, hat die entworfen und gebaut sozusagen. Verschlossen tut die Truhe mit 12 Riegeln. Und wir sehen da sogenannte Spinnenschloss. Mit einem Schlüssel werden eigentlich die ganzen 12 Verriegelungen bewegt, die was nachher rundherum im Rahmen oben am Deckel zumacht, sie versperren.
Das moderne Sicherheitsschloss.
Ja, waren sozusagen die Vorgänger von den Tresore eigentlich. Also die Eisentruhen hat man gebaut bis Mitte 19. Jahrhundert und dann ist der Tresor, den was wir halt kennen, ist der halt aufgekommen sozusagen. Wir sind jetzt da in unserer alten Schmiede, der Schmitten bei der Lacken. Die Schmiede ist aus dem 14. Jahrhundert, das heißt 1350 ist das erste Mal schriftlich erwähnt und bei uns im Familienbesitz seit ca. 200 Jahren. Also unser Urgroßvater hat die Schmiede damals gekauft sozusagen und es war eben im ländlichen Bereich Huf, Wagen und Zeugschmiede, also alles was rundum braucht man ist, gerade in der Landwirtschaft natürlich sehr viel und war eben im Betrieb bis Mitte der 90er Jahre. Also unser Vater hat drinnen auch noch gelernt und gearbeitet. Man sieht es natürlich halt von der Räumlichkeit her, es ist nicht mehr zeitgemäß, es ist viel zu klein. Steht auch unter Denkmalschutz des Ganzen, es darf da nichts verändert werden. Es ist von der Haager Konvention geschützt und wir nutzen es halt nur sozusagen für Schauzwecke natürlich. Und auch wenn eben Besucher kommen zu uns, dann machen wir da Führungen und so weiter.
Man riecht hier förmlich die Geschichte.
Ja, eigentlich schon. Ja, schade, dass die Wände nicht sprechen können. Die hat sicher viel erlebt, die Schmiede.
Die Wände sind geschwärzt, es liegt so ein metallischer Duft in der Luft. Ich weiß nicht, ob du das noch riechst.
Ja, das ist typisch eigentlich, oder? Der ganze Ruß natürlich vom Feuer und ja. Aber weiß sein hat nicht viel Sinn in einer Schmiede.
Das hält nicht lang.
Das hält nicht lang, ne.
Da sieht man auch die alte Esse. Da ist sogar noch eine Kohle drinnen. Noch Metall.
Ja, es ist, wie gesagt, alles funktionsfähig, aber genutzt wird es eigentlich nicht mehr.
Und da drüben ist der, was ist das da an der Wand, der Blasebalg?
Genau. Über dem Blasebalg ist eben die Befeuerung. Hat man die Zuluft gehabt für die Befeuerung, genau. Wir haben da sehen wir eine Transmissionerinnen, die so wie erst 1920 ist die hergekommen, also da ist der Strom hergelegt worden sozusagen und die hat man elektrisch betrieben. Also wir haben da keine Möglichkeit gehabt für Wasserkraft, darum war das da eine sogenannte Faustschmiede, hat man gesagt, weil alles händisch gemacht worden ist. Wie gesagt, Wasserkraft hat es da nicht gegeben.
Was ist die Transmission?
Das ist eben, was man da sieht, über die großen Antriebsscheiben und Riemen sind noch die Maschinen betrieben worden. Aber wie gesagt, elektrisch.
Gefühlt 2000 verschiedene Hämmer.
Ja, man hat natürlich für jeden Arbeitsgang, für jedes Material, hat man eigenes Werkzeug gehabt, auch für die Zangen. Also, ja, eben die Vielzahl an Hämmer, ja, für jede verschiedene Tätigkeit eigentlich, ja, hat man eigenes Werkzeug gehabt.
Du bist ja als Kind schon da aufgewachsen, trotzdem die Entscheidung, die Schmiede zu übernehmen, war von dir eine bewusste Entscheidung. Was hat dich da bewogen?
Ja, wir waren schon als Kind eigentlich immer in der Schmiede, also am Wochenende. Unter der Woche hat mein Vater natürlich der normalen Arbeit nachgemessen, hat immer seine Lehrlinge gehabt. Also mein Vater hat 10 Lehrlinge ausgebildet in seiner Laufzeit. Und wir als Kind eben, waren wir schon immer beim Feuer hierbei. Es war noch eigentlich, wie soll ich sagen, ich habe im 9. Schuljahr war ich ein Jahr in Steyr in der Fachschule draußen für Gürtel und Graveure. Und dann hat mich mein Vater gefragt, ob ich nicht doch daheim die Lehre machen möchte. Und eigentlich habe ich da gar nicht lange überlegt. Also ich habe nachher daheim die Lehre gemacht, dann Gesellenprüfung, die Unternehmerprüfung und dann die Meisterprüfung. Und ich habe nachher mein Geo gegeben mit meinem Bruder. 2007 haben wir nachher die Schmiede übernommen. Also nächstes Jahr 20 Jahre Jubiläum.
kein alltäglicher Beruf, aber was macht für dich die Faszination aus?
Was eigentlich mich da extrem fasziniert daran, das ist einfach die Abwechslung und die Möglichkeit, was man eigentlich mit Eisen machen kann. Also viel sehen ja Eisen einfach als kaltes, hartes Material, aber Eisen ist eigentlich für mich, ich muss sagen, extrem geduldig. Man kann es von der Verformung her, alles, was man nicht machen kann, es gibt eigentlich fast kein Material, was sich, sage ich mal, so viel gefallen lässt wie Eisen. Das ist ja mit einer Hitze, mit dem Verformen, mit dem Biegen, mit dem Stauchen, mit dem Schweißen, mit. Also, ja, es ist, man kann alles machen, eben vom Nagel über geschmiedete Pfannen bis Hufschlagen bis hin zum Harnisch, Gitter, es ist einfach so viel möglich.
Ich brauche dich nicht fragen, was das Ausgefallenste ist, was ihr geschmiedet habt, weil ich finde, ein Harnisch für die Schweizer Garde und Schwert und Hellebarde sind eh schon sehr ausgefallen. Hast du noch irgendein Gusto-Stückerl, oder?
Wir haben vor einigen Jahren mit einem guten Bekannten von uns haben wir eine riesen Skulptur gefertigt da bei der Schmiede. Also die ist entstanden aus alten Brückenteilen von der Kaiserin Elisabeth Brücke an der Enns. Die ist im Zweiten Weltkrieg beim Rückzug gesprengt worden. Und derjenige, unser Freund Kaltenegger Günther, hat dann die restlichen Teile bergen lassen. Und da haben wir noch aus den alten Brückenträger haben wir eine Skulptur gebaut, die war 4 Meter höher wie unsere Schmiede. Die war, glaube ich, 12 Meter hoch. Und das war schon eine Herausforderung. Also das war natürlich für so kleine Schmieden, so riesen Teile verformen und so weiter, war nicht ohne. Also das war macht man, glaube ich, kein zweites Mal im Leben.
Ja, ich glaube, es ist generell ein sehr anstrengender Job. Auch man ist nah an den Elementen. Wir waren zuerst am Feuer, da geht es heiß weg. Ist jetzt ganz angenehm, es hat draußen 14 Grad. Ja, ja. Aber im Sommer hat es 30 Grad, da schwitzt ihr wahrscheinlich wie irre.
Ja, nein, sicher. Aber man gewohnt sich an das, muss ich sagen. Das ist eigentlich für uns kein Thema. Das ist nichts Schlimmes.
Wie wäre das für dich, wenn man sagt, du musst jetzt eine Woche in einem Büro sitzen?
Nein, geht überhaupt nicht. nein, wirklich nicht. Nein, ich muss ehrlich sagen, ich bin so froh, wenn ich nicht ins eigene Büro muss, wenn es nur eine Stunde ist.
Du musst ein bisschen, weil du hast die Unternehmerprüfung gemacht. Du bist doch Unternehmer mit deinem Bruder. Ja, genau. Ich habe jetzt keinen Einblick in eure Zahlen, aber ist Schmiedsein heutzutage ein gutes Geschäft?
Also in dem Beruf ist es schwierig, weil er ist nicht mehr so dringend notwendig wie vor 100 Jahren, sage ich. Es ist einfach eine Nische und man muss sagen, wir zwar können gut leben davon, aber ist mehr oder weniger, kann man nicht wirklich sagen. Für uns passt es. Also wie sagt man da so schön, das Radl muss sich dran. Und so ist es.
Mit diesen Worten verabschieden wir uns von der Schmiede Schmidberger. Das war Rüstungsproduktion einmal anders, nämlich handgemacht. Noch zwei Hinweise in eigener Sache. Am 21. Mai 2026 findet die Dronevation und Defense in Wien statt. Und am 18. und 19. November 2026 geht Militär aktuell mit dem Air Defense Summit Vienna an den Start. Mehr dazu wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Das war Militär aktuell, der Podcast. Besuchen Sie uns auch online unter militäraktuell.at und abonnieren Sie unser gedrucktes Magazin.